Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
$1 Investment in einen barrierefreien Online-Shop bringen $100 mehr Umsatz. Das sagt zumindest eine Forrester Research Studie aus dem Jahr 2022. In Barrierefreiheit zu investieren ist offensichtlich wirtschaftlich sinnvoll und dazu demnächst auch noch vorgeschrieben. Was du wissen musst, wie du vorgehen solltest und wie du vor allem auch davon profitierst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute meine geschätzte Kollegin Christine. Christine ist bei uns eine totale Expertin für die Themen UX und vor allem auch das Thema Accessibility, also barrierefrei. So, liebe Christine, schön, dass du bei mir bist.
Ja, ich freue mich auch.
So, Christine, du hast die Zahlen von Forrester gerade gehört. Du kennst sie, sind die nicht neu? Überraschen sie dich?
Tatsächlich nicht. Also, es gibt ja auch eine Capterra-Studie, eine relativ aktuelle, die sagt, dass 38% der Unternehmen, die Accessibility eingeführt haben, auf jeden Fall einen Uplift hatten im Umsatz. Und wenn ich jetzt dran denke, wie viele Leute das betrifft, wie gerne die Dinge online tun, überrascht es mich gar nicht. Allerdings haben wir natürlich auch noch Nebeneffekte, die da auch noch ein bisschen mit reinspielen. Also wir haben natürlich das ganze Thema Weiterempfehlung, was eine sehr, sehr große Rolle spielt in der Community. Dann haben wir einen Image-Uplift. Wir haben natürlich einfach einen positiven Effekt aufs Image. Wir haben einen positiven Effekt auf die Menschen, die behinderten Menschen helfen beim Einkaufen. Auch auf die hat das einen positiven Effekt. Und ja, ist natürlich einfach grundsätzlich ein gutes Thema. Und ja, bessere Usability kommt ja meistens auch noch bei raus. Und dass das einen guten Effekt hat auf Umsatz, wissen wir ja auch.
Also mein Eindruck war immer nämlich so, dass dieses Thema eigentlich Accessibility, das ist immer so ein bisschen so das Stiefkind gewesen und wie man dann auf Branchenveranstaltungen ist, oder geht man halt rein, wenn man muss, aber nicht irgendwie, weil es total fancy ist. Gleichzeitig, es verbessert ja offensichtlich nicht nur die Usability, und damit Usability verbessern wir nicht nur, weil wir Menschenfreunde sind, sondern einfach, weil wir auch mehr Umsatz machen wollen. Also eigentlich ist es totaler No-Brainer in sag ich mal, Barrierefreiheit zu investieren, weil nicht nur Leute mit Einschränkungen haben ja Vorteile davon, sondern alle.
Ja, das stimmt.
Warum wird es trotzdem nicht gemacht?
Ja, gute Frage. Wahrscheinlich ist das vielen nicht so klar.
Da musste erst eins der deutschesten Wörter, glaube ich, in unserer Branche kommen, nämlich das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. So.
Ja.
Also ich meine, das Wort Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist an sich schon nicht gerade barrierefrei, finde ich, als Wort. Man ist mal so am Rande, oder?
Ja, ordnet sich auf jeden Fall ein bei Behindertengleichstellungsgesetz und auch bei der Achtung barrierefreie Informationstechnikverordnung, die auch auf dieses Thema einzahlen. Ja, ist halt das, wie immer ein deutscher Begriff, ist natürlich jetzt tatsächlich nur eins Gesetz von vielen in Europa, denn beruht ja auf einer EU-Verordnung und jedes Land setzt das jetzt eben irgendwie um, und das ist das in Deutschland. Ist auch gar nicht mal so frisch das Gesetz. Das denken jetzt viele, weil die Frist gerade näher rückt, die jetzt viele betrifft. Gibt's aber schon länger und gab auch schon einige Fristen, einfach für andere Bereiche, die schon länger jetzt accessible sind. Also hoffen wir.
Sein sollten.
Genau. Also. Und jetzt kommt natürlich der große Wurf tatsächlich dieses Jahr im Juni.
Okay. So, also du hast gerade schon gesagt, im Juni läuft die Zeit ab. Wer ist davon betroffen? Was genau müssen wir machen?
Ja, also
wer
ist betroffen? Okay, wir fangen an mit wer ist betroffen. Also betroffen ist jetzt tatsächlich erstmal der komplette B2C-Bereich im Bereich Online-Shopping, Produkte, also alles, was man irgendwie kaufen kann, alles, was irgendwie in dem Bereich reingeht, dass man dort anfragen kann. Also das betrifft tatsächlich nicht nur Online-Shops, sondern auch Webseiten, bei denen man irgendwie Termine buchen kann, bei denen man Kontaktanfrage machen kann. Also alles, was irgendwie grundsätzlich ein geschäftliches Verhalten nach sich ziehen könnte, ist da betroffen. Und auch digitale Produkte, also auch Apps zum Beispiel, sollten auf jeden Fall barrierefrei sein.
Okay, also das heißt, wenn ich Angebote online habe, die sich an Endkonsumenten richten, sei es einfach nur, dass ich eine Seite im Netz habe, wo ein Kontaktformular drauf ist, bin ich mit im Lostopf quasi.
Bist du auf jeden Fall mit drin, es sei denn, du hast weniger als 10 Mitarbeiter und weniger als 2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Also ganz kleine Unternehmen sind jetzt nicht eingeschlossen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, weil so richtig ist mir natürlich jetzt auch nicht klar, warum manche Leute, wahrscheinlich wegen dem Invest, weil natürlich schon wahrscheinlich ein bisschen Invest damit einhergeht. Ja, genau. Aber die sind auf jeden Fall nicht betroffen.
Okay, das heißt also, so kleinere Vereine und sowas sind dann raus. Ja. Wie ist das mit NGOs?
Die waren schon tatsächlich in der Frist eher betroffen.
Okay.
Genau. NGOs waren zusammen mit dem ganzen Bereich staatliche Seiten auch, also alles, was so Behörden sind und so, da waren die mit im Lostopf schon drin.
Ah, okay. Aber jetzt haben wir bisher nur den B2C-Bereich.
Ja.
wir haben ja auch viel B2B-Kundschaft. Sind die jetzt, also die sind jetzt noch nicht betroffen? Sollten sie sich vielleicht trotzdem damit beschäftigen, weil könnte irgendwann kommen? Wie ist da die Planung oder wird da schon Fristen?
Ich persönlich kann nicht ganz nachvollziehen, warum einfach davon ausgegangen wird, dass im B2B-Bereich jetzt keine behinderten Menschen arbeiten. Das weiß ich auch gar nicht, wie ich dazu stehen soll, dass das so erstmal so außen vor ist. So ganz offiziell außen vor ist es natürlich jetzt auch nicht. Also steht jetzt nicht wirklich in dem Sinne Endkonsumenten in diesem Gesetz drin, aber so wie es ausgelegt ist, kann man schon eher davon ausgehen, dass erstmal B2C gemeint ist. Wir können davon ausgehen, dass die nächste Frist kommt und die wird dann wieder neue Bereiche einschließen. Das war jetzt die ganze Zeit so und das wird auch so bleiben, denn das Ziel des Gesetzes ist schon, dass irgendwann das ganze Internet barrierefrei ist.
Okay, also das heißt, wenn du im B2B-Bereich bist, das jetzt hörst, könntest du dich zurücklehnen. Ja. Gleichzeitig, es wird irgendwann kommen, können wir mal von ausgehen. Und falls du dich an den Eingang dieses Podcasts erinnert, es lohnt sich auch darin zu investieren. Nämlich nicht nur für Menschen mit Behinderungen, die vielleicht deine Angebote nutzen sollen, sondern im Prinzip ist es für alle von uns nutzbarer. Ja. Ich hatte nämlich die Tage jetzt auch nochmal so einen Link zu einer Webseite geschickt, B2B-Bereich, mit einem cool animierten Video im Hintergrund und ich konnte die Headline kaum lesen, weil da dauernd irgendwelche, die war weiß auf buntem Untergrund und da kamen halt auch dauernd hellere Elemente mit rein. Das macht die Lesbarkeit einfach katastrophal schlecht.
Und dabei siehst du ganz gut, glaube ich.
Eigentlich ja. Also ich hätte jetzt gedacht, also ich konnte es lesen, aber ich musste mich halt eben, ich konnte sie intuitiv erfassen. Und alleine das ist ja schon mal irgendwie nicht so clever gelöst.
Das stimmt.
Dass wir eine Branchenseite von uns, also eigentlich besser wissen. Tja, wie auch immer. So, wir haben das Thema Menschen mit Einschränkungen, Menschen mit Behinderungen, mit, sagen wir mal, Sehproblemen in dem Fall. Wie viele sind davon überhaupt betroffen? Man könnte ja sagen, das ist ein Randgruppenthema, mein Gott. Also so für die 100 Leute in Deutschland müssen wir das wohl nicht machen.
Ja, das ist natürlich eine Zahl, die so ein bisschen jährlich hin und her schwankt. Also ist ja ganz klar, ne? Es gibt einfach Menschen, die kommen dazu, Menschen, die gehen hinweg. Und deswegen schwankt die ein bisschen. Durchschnittlich waren das in den letzten Jahren aber immer so zwischen 9 und 10 Millionen Leuten nur in Deutschland. Ja, also jede achte Person ist so ein bisschen eine Zahl, die ich immer gerne mitbringe, weil das dann nochmal einem klarer wird. Und das sind auch tatsächlich nur die offiziellen Zahlen. Also Leute, die ganz offiziell einfach tatsächlich eingetragen mit einer Behinderung leben. Wir haben natürlich auch noch massig Leute, die in Deutschland einfach alt sind, die schon mal pauschal einfach auch natürlich eingeschränkter werden mit dem Alter und eben auch, ja, was wir auch noch haben in Deutschland ist so ganz schlechtes Internet an manchen Orten. Auch die betrifft das tatsächlich ein bisschen, weil das ganze Thema PageSpeed und so da auch mit reinzählt.
Okay, also als Behinderung offiziell als ganz schlechtes Internet.
Bei mir zumindest.
Es gibt Regionen in Deutschland, wo man das weglassen könnte. Aber ich meine, zählt dann halt eben auch sowas für wie eine Farbschwäche oder sowas
rein,
weil du dann auf einmal Kontraste anders wahrnimmst.
Genau, das ist auch ein großes Thema, weil genau, wir reden ja tatsächlich einerseits über Code, also dass einfach natürlich Menschen, die gar nichts sehen, das irgendwie mit Tools oder Ähnlichem sich vorlesen lassen können, dass die das irgendwie durchspringen können, technisch. Wir haben aber auf der anderen Seite das ganze Thema Design und das trifft tatsächlich eher auf Menschen zu, die eine Sehschwäche haben, auch eine sehr starke mitunter, die aber grundsätzlich noch was sehen können und auch trotzdem die Seiten mit ihren Augen quasi lesen, aber halt genau zum Beispiel Farben nicht richtig sehen können oder verschwommen sehen oder irgendwie sehr ganz nah ranzoomen müssen. Also da gibt's ganz viele Unterschiede.
So, damit wir jetzt, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, nämlich was habe ich dann für Anforderungen, damit wir jetzt mal für alle, die das jetzt gerade hören, den Druck ein bisschen erhöhen, sich ernsthaft mit dem zu beschäftigen, was gleich kommt. Was droht denn, wenn ich jetzt mich nicht damit beschäftige, aber ich Zielgruppe bin? Also so was rentiert es sich nicht nur aus einer Conversion Rate Sicht, sondern vielleicht auch aus Strafvermeidungssicht.
Ja, Kohlen muss man dann bezahlen.
Kohlen.
Und zwar viel, also bis zu 100.000 Euro tatsächlich, relativ viel. Ich muss zugeben, mir ist nicht so ganz klar, wie das Ganze natürlich in der Überprüfung umgesetzt werden soll. Ich persönlich gehe ein bisschen davon aus, dass es so ein paar gewiefte Opportunisten geben wird, die dann da ein bisschen in den Abmahnungsbereich reingehen, so ähnlich wie es bei der Impressumspflicht damals war. Das ist meine Vermutung, dass das so ein bisschen sich dadurch irgendwie bemerkbar machen wird, denn ich sehe jetzt nicht, dass irgendeine Behörde jetzt wirklich anfängt, Webseiten zu überprüfen. Aber ist natürlich jetzt trotzdem keine Sicherheit, dass nicht irgendeiner doch mal klopft irgendwann und sagt, hey, stopp. Ich denke, es wird so ein bisschen, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber der Kläger kann natürlich trotzdem immer um die Ecke kommen auf einmal.
Es gibt immer ein paar Juristen, die, sage ich mal, nicht unbedingt, die anscheinend irgendwie Geld verdienen müssen und die es mittelrecht ist. Kann mal sein, dass du einen Wettbewerber hast, der dir da, glaube ich, irgendwie mal einen Knüppel zwischen die Beine werfen möchte. Und der Also wenn man es auch vergleicht mit dem DSGVO-Thema, da musst du ja irgendwie immer ins Backend reinkommen, es sei denn, du hast offensichtliche Schwachstellen auf deiner Webseite. So, ja. Hier ist es jetzt in dem Fall halt auch offensichtlich, dass wenn was nicht passt, dann sieht das jeder.
Richtig, richtig.
Also insofern, nimm die folgenden Punkte bitte ernst. So, Christine, wenn ich jetzt mal einen Shop habe, worauf muss ich achten? Was sind so die Themen, die am dringendsten, am wichtigsten sind, damit ich hier sauber aufgestellt bin?
Da habe ich leider schlechte Nachrichten. Denn tatsächlich betrifft es eigentlich alle Aspekte von einem Shop, von einer Website. Also wir müssen da wirklich an Optimierungen denken im Bereich Design, im Bereich Code leider. Was natürlich für die meisten, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Sache ist. Content natürlich auch und Userführung auch. Also eigentlich müssen wir uns alles angucken, von vorne bis hinten. Und wenn am Anfang nicht dran gedacht wurde, dann wird es wahrscheinlich auch Optimierungsbedarf geben.
Okay, fangen wir mal beim Offensichtlichsten an, beim Thema Design.
Ja.
Was sind da so die grundsätzlichen Dinge, wenn ich jetzt einfach auf meine eigene Seite schaue, wo ich darauf achten sollte? Also worüber stolperst du, wenn du dir jetzt Webseiten in diese Richtung anschaust?
Also beim Design ist es vor allem das Thema Kontraste und Farben. Da müssen wir wirklich aufpassen. Ein bisschen auch Farbbedeutung spielt eine große Rolle. Also wenn ich zum Beispiel kulturell belegte Farbbedeutung einsetze, jetzt hier bei uns ich nehme mal gerne das Thema Rot, rote Ampel, das heißt ja bei uns immer so Stopp und mach nicht, ne, und Grün heißt immer Go. Das sind Sachen, die tatsächlich zum Beispiel jetzt kulturell belegt nicht überall so sind und auch problematisch sind, wenn jemand zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche hat, dann kann so eine Bedeutung, die man irgendwo einbaut, auf seiner Seite schon nicht mehr funktionieren. Also wenn ich bei dem, keine Ahnung, man kann da Tickets kaufen, da ist ein roter Punkt dran, heißt ausverkauft, funktioniert natürlich jetzt schon nicht, wenn ich das Rot gar nicht richtig erkennen kann. Also da muss es noch andere Hinweise geben, was das bedeutet einfach. Ne? Also
das
zum Beispiel.
Heißt, das Rot muss im Kontext sein und nicht, also sonst hätte man auch mal mit einer roten Webseite auch schon irgendwie ein Problem.
Ja,
das Thema.
Die Symbolik dahinter, da muss man sich einfach Gedanken machen und gleichzeitig Kontraste sind das Allerwichtigste eigentlich, weil da natürlich jetzt, wir merken ja schon, die gut sehen können, dass Kontraste ein großes Thema oft spielen im Design und auch Funktionen, die nur übers Design sich erschließen. Also ich glaube, das spielt auch noch eine große Rolle. Wir wollen ja, dass behinderte Menschen die Seiten nicht nur wahrnehmen können, lesen können, die sollen die ja benutzen können. Das heißt, irgendwelche Funktionen, die nicht funktionieren, wenn ich sie nicht sehen kann, sind auch ein Problem.
Das ist ein Beispiel für.
Ja, also wir können jetzt in den Bereich Konfiguratoren reingehen. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, ne, dass wir dort natürlich einfach gucken müssen, wenn das nicht ordentlich gecodet ist, Code ersichtlich ist, was da für eine Funktionalität dahinter steht und das wirklich nur über klickbare Bilder oder ähnliches funktioniert, dann ist das einfach grundsätzlich für jemanden, der es nicht sehen kann, auch nicht erschließbar, was damit eigentlich angefangen werden soll. Und wenn dann der Konfigurator noch dein Entry ist in den Kauf rein, also dass du anders gar nicht kaufen kannst, zum Beispiel, ich denke mal, ich habe mal eine lustige, ich weiß gar nicht mehr, wie die Seite hieß, aber da konnte man Schränke konfigurieren, also Kleiderschränke. Und da zum Beispiel war es gar nicht möglich, einen Kleiderschrank ohne diese Konfiguration überhaupt zu kaufen, weil man musste halt alles selber einstellen. Und dann hast du natürlich schon ein Problem.
Okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich meinschrank.de oder sowas.
Könnte sein, ja.
Ist das so? Das heißt, wenn du nicht kaufen kannst ohne Konfigurator, wäre das jetzt schon eventuell angreifbar?
Ja, auf jeden Fall.
Ups. Schwierig dann für einige Geschäftsmodelle, die an sich eben so mein Müsli, wo man früher das Ganze mischen konnte.
Richtig.
Ja, spannend.
Ja.
Okay, da sagen wir das Thema Design. Also Schwerpunkt Kontraste, ganz klar, aber halt eben auch das Funktionale da nicht außer Acht lassen. Plus Symbolik berücksichtigen. Sie muss halt in dem Kulturkreis nachvollziehbar sein.
Genau.
Okay. So, du hast das Thema Text auch angesprochen.
Ja, genau. Bei Text haben wir das Thema einfache Sprache. Ich glaube, das ist was, das kennen alle von uns, auf jeden Fall von Behördenseiten, dass das jetzt wirklich überall implementiert ist. Ich kenne übrigens sehr viele Leute, die keine kognitiven Schwächen haben, trotzdem die einfache Sprache benutzen auf Behördenseiten, weil das manchmal einfach leichter ist. Nee, da müssen wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass das einfach eine Rolle spielt, wenn wir es halt nicht generell einsetzen möchten, mit einer relativ leicht verständlichen Sprache zu arbeiten, dass wir dann halt Alternativen anbieten müssen. Das ist ganz klar. Gegebenenfalls auch Sprachalternativen in der Theorie. Die EU-Verordnung hat eigentlich auch die anderen Sprachen noch als einen quasi Barrieregrund drin. Also dass natürlich einfach auch Menschen in zum Beispiel Deutschland leben, die aber nicht so gut Deutsch sprechen, dass man da irgendwie den Code auch so machen muss, dass die sich das übersetzen können, dass das alles sauber funktioniert und so. Das heißt, das müssen wir auch beachten. Und natürlich mit dem Text einhergehend auch immer die Userführung, weil das ja auch eine große Rolle spielt.
Aber auch hier würde ich jetzt wieder sagen, gesunder Menschenverstand, also einfache Sprache zu verwenden, erste Werbetexter-Regel, noch kurze Sätze, verwende wenig Fremdwörter, ja. Du musst niemandem beweisen, wie toll dein Wortschatz ist. Sieht doch die Tagesschau in der Mediathek in einfacher Sprache. Ja. Sollte man sich mal anschauen, finde ich super spannendes, um dann ein Gefühl für zu kriegen,
ja.
Wie reduziert kann man eigentlich das Gleiche sagen, ohne halt es ganz total zu verschachteln.
Ja. Genau.
Also eigentlich No-Brainer auch wieder. Also da simple Wortwahl verwenden.
Ja.
Und halt eben auch die Zugänglichkeit für Sprache, sodass halt nur Übersetzungsfunktion von Google Translate oder sowas halt eben auch greift dann da. Okay, sehr spannend. So, jetzt der komplizierteste Part.
Der Code. Ja, ich glaube, ich habe ein was Positives tatsächlich an der Stelle, wenn bei Online-Shops haben wir einen großen Vorteil, denn die gängigen Shop-Systeme, also Shopware, Shopify, die machen da schon die halbe Arbeit. Das heißt, da kann ich schon mal jetzt allen irgendwie so ein bisschen auf die Schulter klopfen, die so ein System nutzen. Da ist wirklich sehr viel schon richtig. Beim Code sind einige Sachen vorgegeben tatsächlich in den sogenannten Accessibility Guidelines vom W3C. Die haben quasi eine reine Sprache auch definiert, die funktioniert für alle möglichen Hardware, Tools, Software, die irgendwie behinderte Menschen nutzen, um Webseiten zu lesen. Dort gibt es das sogenannte ARIA-Label. Das sind verschiedene Tags, die kann man einbauen an verschiedenen Stellen. Die sind vordefiniert, die kann man zum Beispiel benutzen, um in einem Formular die Funktionalität vom Eingabefeld klarzumachen. Also kann zum Beispiel sagen, das hier ist ein Dropdown. Das würde gegebenenfalls der Screenreader nicht erkennen, durch das ARIA-Coding erkennt er das aber. Da kann man auch dafür sorgen, dass zum Beispiel Tabellen richtig strukturiert werden, dass zum Beispiel, wenn in der Spalte vorne etwas steht und in der Zeile vorne in der Spalte oben und dann steht in dem Feld tatsächlich aber nur eine 43, dann ist natürlich blöd, wenn jemanden ohne Augen dann nur eine 43 vorgelesen wird, sondern dann wird quasi auch Bezug genommen auf die Spalte oben und auf die Zeile vorne, sodass einfach die Zahl in Kontext gesetzt werden kann. Solche Funktionalitäten. Das ist super wichtig, natürlich, wenn man quasi nicht die Tabelle vor sich zieht, sondern wenn man die quasi nur sich vorlesen lässt. Und genau, sowas spielt da eine Rolle. Wir haben aber auch ganz simple Sachen, nämlich, dass wir, das sehen wir immer noch, das schmerzt mir wirklich in der Seele, das ist super traurig, wie oft wir einfach immer noch sehen, dass keine Alttexte gesetzt werden, wie oft wir immer noch sehen, dass Leute ihre Überschriftenhierarchie nicht im Griff haben und natürlich nach Style-Überschriften setzen und nicht nach tatsächlicher Hierarchie, in der sie sein sollten. Das ist aber super wichtig, um zum Beispiel eine Seite durchzuspringen. Das machen wir ja auch. Wir fliegen von Absatz zu Absatz, gucken, ob uns das irgendwie interessiert, wenn wir so eine Seite durchscannen. Und das macht natürlich jemand, der nichts sieht, genauso. Ne? Springt von Überschrift zu Überschrift. Wenn dann die Hierarchie nicht stimmt, ist das Kraut und Rüben. Ne? Springen die völlig durcheinander über die Seite, von der H1 zur nächsten H2. Inzwischen waren aber zwischendrin mal drei H3s benutzt. Das ist dann schon super schwierig tatsächlich. Sowas sehen wir halt viel. Und ja, wir müssen optische Elemente verstecken. Wir müssen Bilder, die nur für Zierde da sind, die wirklich gar keinen, die nur Design-Effekte bilden, die müssen wir weglassen, damit die nicht vorgelesen werden, wenn man da irgendwie drüber fliegt. Und ja, da gibt es wirklich einige Sachen, die da sehr wichtig sind, die man beachten muss.
Und auch hier, da geht es eigentlich nicht um Barrierefreiheit, sondern sind deine. Also vor 15 Jahren hätten wir das SEO-Audit schon auf die Ohren gehauen.
Ja.
Also im Endeffekt, weil Google ist ja auch kein Mensch und die müssen die Seite ja auch lesen können. Wenn du eine Alttext nicht hast, dann werden die Bilder nicht verstanden.
Ja.
Und dann weiß Google auch nicht, was ist die Überschrift, was ist keine Überschrift.
Ja.
Also auch da, du machst das nicht nur des Gesetzes wegen, sondern in erster Linie einfach, damit deine Seite besser ist.
Damit die ordentlich aufgebaut ist. Und ich finde es immer wieder spannend, weil ich habe ja gerade gesagt, wir haben einfach Systeme, die das mega gut irgendwie dahin packen. Ja. Gleichzeitig schaffen dann aber die Redakteure nicht, da so ordentlich einzupflegen. Das ist schon irgendwie insane, ne? Wenn man drüber nachdenkt.
Kann man sich irgendwie auch automatisieren, dass man sagt, jede Seite, die neu irgendwie veröffentlicht wird, dass die automatisch dann geprüft wird, weil ja der Faktor Mensch, irgendwie muss man den ja doch rausnehmen können, so langsam halt ich spiele.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall gucken. Also ich meine, die Tools sind da. Man muss natürlich schauen, ob es wirklich ganz automatisiert geht oder ob man es einfach zum Prozess macht, weil es wäre natürlich das Einfachste, dass man natürlich wirklich sagt, alles, was neu erstellt wird, geht ja auch wahrscheinlich durch irgendeine Korrektur beim Lesen, ne, irgendjemand, der sich das nochmal anguckt, irgendeine QS findet da ja garantiert statt und dass man das einfach Teil davon macht, ne, dass da nochmal einer drüber schaut, ob das alles passt, würde man ja denken. Aber wie gesagt,
schön wäre es, wenn es der Stand ist. So, und so alles, was ich jetzt höre, würde ich jetzt sagen, finde ich nicht total abschreckend. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage, oh, das ist jetzt prozessual ein Riesenakt. Das ist, sage ich mal, von dem Investment, was ich ja auch tätigen muss, solange ich nicht gerade eine totale Schrott-Webseite im Netz stehen habe, jetzt auch nichts, was mich irgendwie total abschreckt. Weil das Thema Kontraste kann ich im Code ja in der Regel ändern.
Ja.
So, das Thema, sage ich mal, einfache Sprache, kann ich jedes Language-Tool irgendwie drüber laufen lassen, schmeiß das Ding in ChatGPT rein und mach mir das Ding mal leichter lesbar. Mhm. So, also das ist jetzt alles keine Raketenwissenschaft. Warum ist ein Gesetz notwendig? Wir sehen die Forrester-Zahlen, ne? So ja. Faktor 100. So, warum ist das nötig? Du sprichst ja mit vielen Menschen. Was hindert die daran, das einfach aus gesundem Menschenverstand und aus umsatzgetriebener Sicht zu machen?
Ja, ich meine, gut, was hindert die dran, 15 Jahren ihre Überschriften nicht richtig zu formatieren? Ne? Also es ist ja tatsächlich, also ich glaube, dass ein Großteil, ich kann es natürlich nur mutmaßen, ich glaube, dass natürlich bei behinderten Menschen wirklich einfach noch der Fakt ist, dass die in unserer Gesellschaft nicht gesehen werden, die werden vergessen. Ne? Also weil man die einfach nicht sieht. Ich glaube, viele können sich nicht vorstellen, dass da irgendeine Kaufkraft dahinter steht. Ich glaube, die können sich auch nicht vorstellen, wie viele das sind, die das betrifft. Und ich glaube, die können sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, dass die überhaupt das Internet benutzen. In Wirklichkeit ist aber natürlich, ne, wir haben Studien, wir haben Zahlen, dass 61% der Menschen mit Behinderung sogar bevorzugt das Internet benutzen, um alles Mögliche zu machen, wirklich alles Mögliche, weil ja eben die Offline-Welt auch so schlecht ist, ne, und das auch nicht so gut funktioniert und dort einfach auch so wenig Barrierefreiheit herrscht.
Okay, also das heißt einfach mangelndes Bewusstsein und wenn man selber nicht die Einschränkung hat, denkt man da so gar nicht mit.
Wirklich.
Aber ich meine, auf der anderen Seite wirklich so die SEO-Basics, Design-Basics etc. Braucht man kein Gesetz für, braucht man auch noch nicht mal ein Verständnis für Menschen mit Behinderungen, sondern man kann auch einfach sagen, mache ich, weil es unseren Umsatz treibt.
Ja.
Okay. Gibt es da auch um die Studien, was die Conversion Rate, also hast du da jetzt auch mal so Testergebnisse schon gesehen jetzt in den letzten Monaten, wo gesagt wird, so wir haben jetzt einfach mal das Thema Barrierefreiheit ernst genommen, haben jetzt irgendwie AB-Test gemacht und läuft besser?
Also wir haben eben diese, also ich weiß auf jeden Fall die Studie, bei der 38% der Unternehmen einfach gesagt haben, sie haben einen Umsatz-Uplift sogar dadurch gehabt, was natürlich eher einen Plus war, weil die halt einfach größtenteils auch nur gemacht haben, weil es natürlich jetzt einfach gut ist, das zu machen. Ich habe tatsächlich noch keine konkreten 1:1 Dinge gesehen. Ich weiß, dass auf jeden Fall richtig große Brands, auch amerikanische Brands, das schon länger umgesetzt haben und die auch gesagt haben, sie hatten Umsatz-Uplift, haben aber nicht gesagt, wie viel. Also Domino's, Apple, Airbnb, weiß ich, die haben richtig krassen Uplift gehabt. Die haben nämlich nicht nur die Website barrierefrei gemacht, die haben auch die Angebote barrierefrei gemacht. Die haben nämlich zum Beispiel Sachen ergänzt in den Angeboten, wie ist die Ferienunterkunft rollstuhlgerecht, gibt's da einen Stuhl in der Dusche, sowas. Und das alleine hat bei denen auch schon so geführt, dass die sich voll zum Player etabliert haben.
Okay.
Ja.
Also rentiert sich und irgendwann werdet ihr gezwungen und bevor man die 100.000 Euro Strafe in Kauf nimmt, macht man doch lieber einen Umsatz-Uplift. Also würde ich jetzt aus ökonomischer Sicht einfach mal bevorzugen. So, wenn wir jetzt da drauf schauen und jetzt hört das jemand, der ist für eine Webseite verantwortlich und sagt, ja, ich muss da irgendwie jetzt das Budget freikämpfen für. Was wären so deine Top-Argumente, so 3, 4, 5 Sachen, wie du bei CEO, CFO, wie auch immer, dann dafür die Kapazitäten freigeschaufelt kriegst?
Boah, ich würde immer argumentieren, dass die Hälfte davon eigentlich schon abgedeckt ist mit anderen Maßnahmen, die wir machen im Bereich Website-Optimierung, Shop-Optimierung. Natürlich auf jeden Fall der Uplift, Conversions. Ich würde immer mit der Zahl reingehen, der Menschen, die es betrifft und dass das einfach Potenzial ist, dass man total vergisst, dass natürlich da ist, dass die Menschen, die auch konsumieren, die einfach auch genauso leben in unserer Welt und Dinge brauchen und Dinge tun. Das sollte man auf jeden Fall alles einbeziehen. Ich glaube, dass wichtig ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel schon einen Experten habe für SEO, ich habe vielleicht schon jemanden für UX oder zumindest für Design irgendwie im Team. Es ist ein wirklich schmaler Step, sich da so ein bisschen weiterzubilden. Das heißt, das ist jetzt nicht das Invest des Sonstigen, was irgendwie, na, also klar muss man ein bisschen Budget einplanen, vor allem ein bisschen Zeit einplanen, auch für die Optimierungen. Aber ich glaube, dass das funktioniert auf jeden Fall, kann man gut unterbringen. Man muss jetzt nicht extra jemand einstellen dafür oder ähnliches. Ne? Ist eher ein Awareness-Ding. Ich glaube, dass das auch eher in dem Prozess implementiert werden muss, den man sowieso schon hat. Und dann sollte das auch relativ einfach sein.
Ja, okay. So, und wenn ich jetzt, sag ich mal, meine eigene Webseite unter die Lupe nehmen möchte, einfach mal auf meine Seite gehen. Klar, kann ich ein bisschen Bauchgefühl, gesunden Menschenverstand. Wir beraten ja viele Unternehmen auch dabei, die uns bitten, so könnt ihr mal aus eurer Perspektive drüber gehen. Da 2 Fragen zu. Also erstens, welche Tools empfiehlst du, um das zu analysieren?
Ja.
Und zweitens, können wir Rechtssicherheit herstellen? So, fangen wir erstmal mit dem Einfachen an.
Also Ich persönlich würde tatsächlich die kostenfreien Tools empfehlen, denn die gibt's am längsten und die basieren tatsächlich auch auf dem, ja, auf den Accessibility Guides, von denen wir schon gesprochen haben. Einmal wären das die Wave Tools, also Wave wie die Welle, die tatsächlich meiner Ansicht nach auch eine schöne Usability haben, die man sehr gut benutzen kann und wirklich sehr umfassend eine Website überprüfen können nach Barrierefreiheit. Ein zweites Tool, das ich öfter mal nutze, sind die sogenannten AXA-Tools, AXA geschrieben, die auch kostenfrei sind. Die haben auch ein schönes Add-on für den Browser. Dann kann man einfach die Seiten checken, die man checken möchte. Ich würde auch immer empfehlen, dass man eventuell die Systemeigenschaften vom eigenen Rechner zum Beispiel mal ausprobiert. Also bei einem MacBook wären das zum Beispiel die Bedienungshilfen. Die sind wirklich sehr umfangreich. Da kann man Dinge einfach mal selber ausprobieren und mal gucken, wieso sieht so eine Seite eigentlich aus, wenn ich Rot-Grün-Schwäche habe. Wie sieht das dann aus? Also das kann man da simulieren. Das ist richtig cool. Also das sind so ein bisschen die Tools, die ich auf jeden Fall einsetzen würde. Man kann natürlich auch noch mit Lighthouse arbeiten. Da gibt es auch auf jeden Fall einen Accessibility-Check. Meiner Erfahrung nach ist der aber nicht immer so 100%. Also da kam schon oft drauf, 90%, alles super, grünes Häkchen. Aber dann habe ich mit den anderen Tools reingeguckt und es war tatsächlich noch relativ viel im Argen. Was wichtig ist, ganz mit Tools allein kann man es nicht machen. Man muss auf jeden Fall auch ein bisschen Expertenblick drauf werfen, denn jetzt sowas wie User Journey bewerten, Einfachheit der Sprache bewerten, das fällt den Tools natürlich nicht so leicht.
Okay, so, dann haben wir das alles gemacht und dann können wir sagen, so super, rechtssicher, mir kann niemand ans Bein pinkeln. Da so.
Eigentlich schon. Also ich würde, also das Ding ist, dadurch, dass natürlich die Web Accessibility Guidelines auch die Basis fürs Gesetz sind und die Wave Tools wiederum auch auf dieser Basis messen, kann man davon ausgehen, dass wenn diese Tools was Positives anzeigen, müsste es eigentlich auch soweit passen. Ja, ich persönlich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, wie die Überprüfung stattfinden soll. Es hat natürlich auch total verschiedene Ebenen. Jede Website ist anders, jeder Content ist anders, jeder Code ist anders. Also 100% klar ist mir natürlich nicht, wer das messen und feststellen will. Aber ich würde mal sagen, dass wir auf jeden Fall schon, wenn wir die Dinge umsetzen, die wir da feststellen, auch eine Rechtssicherheit haben.
Okay. Also das heißt, ich brauche jetzt nicht die Kanzlei zu beauftragen, nee, um die Seite zu checken, weil ich habe tatsächlich jetzt aus dem, sag ich mal, Branchenbekanntenkreis von größeren E-Commercelern, die natürlich jetzt hochgradig nervös sind, auch was solche Themen dann immer angeht, wo halt eben auch dann die Frage kam, so, gibt es da schon, kannst du einen Juristen empfehlen, der uns das Ganze dann checkt, aber es gibt ja keine Rechtsprechung wahrscheinlich, dann nur keine Präzedenzfälle dann dazu, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig.
Ja, es ist super schwierig gerade. Also wie gesagt, ich bin auch, es ist im Gesetz nicht mal so richtig ganz genau definiert. Das macht es auch noch ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen schwammig leider. Und wie gesagt, es ist so mega individuell. Also es ist so ein bisschen, auch wenn du an Barrierefreiheit denkst, im Offline-Leben, ne? Also du musst natürlich irgendwie gucken. Klar kannst du eine Rampe irgendwo hinbauen für einen Rollstuhl. Aber da hängt ja viel damit zusammen. Wie steil ist die? Wie viel Platz hast du überhaupt, dass die auslaufend sein kann in einem Winkel, dass noch überhaupt jemand hochkommt und so weiter. Also das ist so individuell, jede Seite ist so individuell, dass ich mir wirklich sowieso die Frage stelle, wer das grundsätzlich im großen Stil überprüfen möchte.
Okay, so, das heißt, wenn jetzt Kunden auf uns zukommen, wie ist eigentlich dann der Prozess? Weil das passiert jetzt, weil viele so sukzessive mitkriegen, oh, da kommt jetzt langsam was. Ja. Die Nervosität ist, glaube ich, lang nicht so groß wie damals bei DSGVO, weil auch nicht ganz so tief in die, sag ich mal, in die Tech-Landschaft irgendwo mit reingeht. Wie geht ihr als Team dann vor, wenn ein Kunde sagt, so, könnte mal bitte hier ein Audit machen, sind wir jetzt konform oder nicht?
Ja, also tatsächlich mache ich im ersten Schritt immer erstmal den Klick mit den Tools. Das geht sehr schnell erstens und zweitens habe ich dann schon einen guten Überblick, was jetzt den Code betrifft oder das Design. Denn so Kontraste erkennen die gut, die erkennen auch wirklich gut irgendwelche unzureichenden Text, die gesetzt sind, Alttext, die nicht gesetzt sind und so weiter. Im nächsten Schritt gucke ich dann selbst nochmal auf die Seite drauf. Gehe natürlich dann einfach versuche rauszufinden, was ist so der typische Userweg auf dieser Seite, was ist eigentlich die Zielconversion, was würde ein Nutzer hier machen. Und diesen Weg gucke ich mir halt an und gucke dann einfach, ob der halbwegs gut zu machen ist insgesamt. Genau, gucke nochmal auf Userführung, gucke auf Texte, gucke auf generell Seitenaufbau. Also da ist auch wirklich ja manchmal alles viel komplizierter, als es sein müsste. Und schaue mir auch natürlich die Ergebnisse von den Tools nochmal an. Zum Beispiel, ja, Alttext wurden gefunden, aber sind die zum Beispiel sinnvoll? Ne? Weil, ich meine, ich kann ja auch ein Bild einfach Bild 1 nennen im Alttext. Das hilft ja dann auch keinem.
Genau, fällt dann nicht auf als Bild, aber
genau.
Ist immer hilfreich.
Genau. Und was ich dann auch oft noch mache, ist, dass ich tatsächlich verschiedene Devices oft nochmal ausprobiere. Guck mir das also wirklich an auf dem Rechner, gucke mir das auf Mobile an, nehme nochmal die Bedienungshilfen dazu und schaue, wie das dann da funktioniert, wie es mir vorgelesen wird. Benutze auch oft echt mal einen richtigen Screenreader und gucke, wie wird es mir eigentlich vorgelesen. Und da erkennt man dann auch schon oft Baustellen, die da sind.
Okay. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn du das jetzt hörst und sagst, okay, wie gehen wir da vor? Also entweder uns einfach fragen, dann machen wir es genauso wie geschildert oder wirklich dann auch die Tools, die Christine genannt hat, wir packen sie auch in die Shownotes mit rein, einmal da durchgehen, dann gesunder Menschenverstand, weil sowas wie, was du auch eingangs gesagt hast, so dieses Funktionale auf einer Webseite, das kriegst du halt nur raus, wenn du mit, sag ich mal, auch ein bisschen Vogelperspektive drauf schaust und nicht mit der Selbstverständlichkeit, ja, das ist ja alles total logisch da, sondern da so ein bisschen auch rauszoomen und mal gucken, ja. Ist das denn für alle, die die Webseite vielleicht noch nicht wie ihre Westentasche kennen, auch genauso nachvollziehbar?
Ja.
Und dann entsprechend halt eben da einfach mal so die komplette User Journey durchgehen, um zu schauen, ja, ist das für alle nachvollziehbar? Und so, wenn wir das dann machen, gibt es am Ende eine Zusammenfassung mit Handlungsempfehlungen, wenn ich das richtig
verstanden habe. Genau.
Sehr schön. So. Also, wann tritt das Gesetz in Kraft, beziehungsweise wann müssen wir fertig sein?
Juni.
Ja. Juni. 1. Juni?
Nee, ich glaube 25. oder so, aber keine Gewähr für diese Aussage. Auf jeden Fall im Juni.
Das kriegt ihr selber rausgegoogelt.
Ja.
Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Wenn Gesetzesnamen barrierefrei sein müssten, wäre dieses Gesetz schon mal durchgefallen. Macht nichts, wir müssen uns trotzdem damit beschäftigen. Heißt, ab irgendwann in der 2. Juni-Hälfte gesetzlich Pflicht, dass deine Seite, wenn sie sich an Endkonsumenten wendet und irgendwas Transaktionales vorhat, also eigentlich fast jede Webseite, dann muss deine Seite barrierefrei sein. Was das konkret bedeutet, ist nicht zu 100% definiert, aber die wichtigsten Sachen können wir schon mal ganz gut zusammenfassen. Das heißt, die muss erstmal designtechnisch sauber sein. Das heißt, jeder auch mit einer Sehschwäche sollte Kontraste wahrnehmen können. Die Symbolik auf der Seite musste klar sein und das Funktionale muss auch für Menschen mit eingeschränkter Sehstärke nachvollziehbar sein. Das heißt, klickbare Bilder, wo nicht klar ist, dass du dieses Foto klicken musst, um weiterzukommen, sind zum Beispiel keine gute Idee. Texte in einfacher Sprache machen total Sinn. Abgesehen davon auch dann zum Thema Text in Code die Texthierarchie berücksichtigen. Das heißt, Überschriften mit H1, H2, H3 zu versehen etc. Euer SEO gibt euch dafür zusätzlichen Applaus, wenn ihr das auch tatsächlich umsetzt. Und halt auch solche Sachen wie Alttext im Code halt eben auch richtig zu verwenden, damit Bilder auch ausgelesen werden können. Im Endeffekt alles kein Hexenwerk. Die meisten, sagen wir mal, Website-Baukästen, CMS oder Shop-Systeme können das out of the box und da dann einfach die W3C-Guidelines berücksichtigen, dann macht ihr eigentlich nichts verkehrt. Ja, wenn eure Webseite bisher schlecht gecodet ist, dann habt ihr ein bisschen mehr zu tun, wenn sie gut gecodet ist, sollte das eigentlich kein großer Akt sein. Übrigens, auch für Apps gilt das Gleiche.
Richtig.
So, wird dann gerne auch mal übersehen. Wenn ihr im B2B-Bereich unterwegs seid, könnt ihr euch jetzt noch ein bisschen zurücklehnen, aber irgendwann kommt es. Also insofern würde ich das Thema jetzt auch trotzdem einfach angehen, weil das wird früher oder später auch hier, ja, Teil eurer Pflicht. Und zweiter Punkt dazu gilt für alle, barrierefreie Seiten sind nutzerfreundlich. Nutzerfreundliche Seiten haben bessere Conversion Rates und bessere Conversion Rates sorgen für mehr Umsatz. Das heißt, ihr kriegt im gesamten Unternehmen Applaus für das, was ihr da tut, auch wenn ihr ein bisschen Aufwand verursacht. Der Aufwand lohnt sich auch dahingehend, weil 100.000 Euro Strafe stehen im Raum. Ist ein bisschen unangenehm, wenn ihr einfach das verpennt habt, dann ja, kann es intern vielleicht ein bisschen weniger Applaus geben. Immer ein bisschen mehr Mecker, sagen wir mal so. Wie geht ihr vor? Ihr nutzt die üblichen Tools, Christine hat ein paar genannt, die verlinken wir auch in den Shownotes mit drin. Geht die Seite einfach mal so durch, guckt, was da an Baustellen dann in den Tools auftaucht. Anschließend, gesunder Menschenverstand, geht manuell drüber. Vielleicht auch, sag ich mal, wir haben das früher beim Werbetext mal gesagt, den Hausfrauentest. Also einfach mal eine Hausfrau da dran setzen. Ist jetzt ein bisschen klischeehaft, ich weiß. Aber lass die mal so ein bisschen durchklicken und mal gucken, ob die das Ganze versteht. Dann habt ihr es erstmal so aus funktionaler Sicht oder dann halt eben im besten Fall auch Menschen mit einer Einschränkung einfach mal auf die Seite schicken und mal gucken. Gibt es eigentlich so User Labs? Muss man gleich nochmal die Frage klären. Also einfach manuelle Prüfung, gesunder Menschenverstand, ist die User Journey nachvollziehbar? Sind die ganzen Funktionen nachvollziehbar? Macht das Ganze so Sinn? Und anschließend, wenn du das Audit dann über uns machen lässt, gibt es noch eine Zusammenfassung mit den konkreten Handlungsempfehlungen. So, das habe ich jetzt erstmal mitgenommen. Jetzt habe ich mir gerade selber noch die Frage gestellt. Gebe ich jetzt eigentlich weiter. Gibt es eigentlich auch so User Labs, wo man sagen kann, ich hätte jetzt gerne Menschen mit einer Einschränkung, die das halt eben dann für mich durchscannen?
Ich glaube, dass es da tatsächlich bisher noch nicht gab. Also wir haben natürlich viele Anbieter für den ganzen Bereich User-Testing. Ja, wirklich sehr komfortabel inzwischen auch, wo man einfach nur einen Account macht und dann kann man sich da schön seine Zielgruppe zusammenklicken. Bisher gab es das nicht als explizite Gruppe. Ich glaube aber, dass das im Rahmen des Gesetzes jetzt auf jeden Fall kommen wird, dass die natürlich auch gucken werden, dass sie tatsächlich Test-User finden, die da betroffen sind. wäre auch super. Also ich würde mich sehr freuen.
Ja, also genau, falls du das jetzt hörst und entweder mit so einem Anbieter gearbeitet hast oder selber Anbieter bist, her damit. Also melde dich gerne. Das verlinken wir dann gerne auch und promoten das auch, weil ja, ich glaube, das ist definitiv für viele sehr, sehr spannend, die da, sagen wir mal, ein höheres Maß an Sicherheit haben wollen. Ja. So, habe ich sonst auch was Wichtiges in der Zusammenfassung vergessen?
Vielleicht können wir noch, also es ist natürlich einfach auch schön. Es wäre schön, wenn es so wäre. Also ich habe irgendwie noch einfach so, ne, also jetzt mal ganz abgesehen von irgendwie Verkäufen und allem, es wäre einfach schön, wenn es so wäre, dass wir wirklich einfach sagen würden, wir denken da dran, wir denken an die. Das finde ich irgendwie nett.
Das wäre sehr, sehr schön. Ja, definitiv. Dieser inklusive Gedanke, der ja an vielen Ebenen da sein sollte, manchmal müssen wir von Gesetz, sagen wir mal, zu ein bisschen mehr Rücksichtnahme gezwungen werden.
Ja.
Vielleicht hilft es ja, das zu tiefer zu verankern. Das ist in den meisten Fällen ja keine böse Absicht, sondern einfach nur, sag ich mal, mangelndes Bewusstsein dafür, ja, dass das 8 bis 9 Millionen Menschen in Deutschland noch sein können. Das ist keine Randgruppe, kann man ganz klar sagen.
Absolut.
Liebe Christine, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Hat großen Spaß gemacht und es war auch ein wenig erhellend für mich. Und ich hoffe ich beschäftige mich nämlich schon ein bisschen länger damit, zwangsläufig. Mhm. Und ich hoffe für alle da draußen auch die relevanten Punkte mit drin. Wenn ihr das jetzt ganz mit uns umsetzen wollt, einfach auf mich oder auf Christine zukommen. Kontaktdaten findet ihr ganz sicherlich. Die sind barrierefrei auf unserer Seite auch zu finden und auch LinkedIn und sonst wo. Und ansonsten würde ich sagen, viel Erfolg bei der Umsetzung. Natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, mit 5 Sternen zu bewerten, einen schönen Kommentar zu hinterlassen. Das hinterlässt uns, verschafft uns große Freude. Und wie sowas wollte ich sagen. Und ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.